Ein Leben lang gesund, das steht auf dem Titel unserer aktuellen Heftausgabe von Runner's World, die derzeit am Kiosk liegt. Und diese Zeile bezieht sich auf die Heftgeschichte über Focke Kramer. Einen Läufer, der sich bestens damit auskennt, wie man auch in hohem Alter noch topfit sein und unfassbar schnell rennen kann. Um diese Geschichte zu schreiben, haben Kollege Urs Weber und unsere Praktikantin Pia Lübeck Focke Kramer und seine Frau zu Hause besucht und bei dieser Gelegenheit natürlich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und in diesem Sinne noch ein verspätetes Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 137. In der könnt ihr euch das Gespräch anhören mit Focke Kramer. Es sei schon mal gesagt, er hatte viel zu berichten. Es ist eine sehr lange, aber nicht minder spannende Folge geworden. Mein Name ist Ela Wildner und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Heute sitzen wir zum Podcast hier in dem schönen Haus von Focke Kramer in Schleswig-Holstein mit Blick auf den großen Plöner See, wenn wir hier uns mal aus dem Fenster rausschauen. Es ist idyllisch ruhig hier, herbstliche Landschaft, bisschen verregnet noch, aber das gibt uns Gelegenheit, mit Focke hier zu reden und vielleicht dann nachher bei trockenem Wetter rauszugehen. Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Focke.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns.
Es ist sehr schön hier. Wir freuen uns, dass wir uns mit dir treffen können, denn Focke ist natürlich Läufer, wir haben eben schon gesagt, Pia und ich, wir wollen gleich mit ihm laufen gehen. Und Focke, wenn ihr den Namen noch nicht gehört habt, er ist, Achtung, dreifacher Weltrekordhalter. Genau, richtig gehört. Focke hält Weltrekorde über 5 Kilometer sowie 10 Kilometer auf der Bahn und auf der Straße. Und jetzt fragt ihr euch natürlich als Podcast-Hörer, ein dreifacher Weltrekordhalter, und den Namen habe ich noch nie gehört, Focke Kramer. Genau deshalb treffen wir uns jetzt mit dem Mann hier, der hier neben uns sitzt, mit Focke, und besuchen ihn, den Ausnahmeathleten Focke Kramer. Und Focke, um ein Geheimnis gleich mal vorweg zu lüften, welcher Geburtsjahrgang bist du?
38.
Focke ist Jahrgang 1938 und startet in der Altersklasse M85. Pia, welche Altersklasse startest du?
Ich bin 21, also ein paar Jährchen darunter. Und wir haben eben schon rausgefunden, dass wir den Halbmarathon fast in derselben Zeit laufen. Also auch gut zusammen trainieren könnten, obwohl uns ja doch ein paar Jahre trennen.
Pias erste Frage war nämlich tatsächlich die nach dem Warum, ne Pia? Was hast du als erstes formuliert?
Ja, mir kam als erstes so in den Kopf irgendwie, warum sie sich das oder warum du dir das in dem Alter irgendwie noch antust, wo andere Rentner vielleicht dann doch lieber in Urlaub fahren und lange ausschlafen und ja ihren Ruhestand genießen.
Naja, ich habe ja auch einen Hund und der muss bewegt werden. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Ich laufe eben sehr gerne, laufe schon seit meiner Kindheit praktisch. Bin in meiner Kindheit auch mehrfach wettkampfmäßig gelaufen. Ich habe damals gewohnt östlich von Köln in der Gemeinde Rösrath beim TV Hoffnungstal. Und dort bin ich als 13-Jähriger zum ersten Mal gelaufen. Damals lief man nur 500 Meter. Ja, länger nicht. Und da habe ich meine ersten Siege eingelaufen. Und dann bin ich gelaufen, bis ich 18 war, auch in der Jugend A. Bin ich im Mittelrheinkreis, war ich auch ganz gut vorne mit dabei. Und früher war es ja so, es gab keine U21 oder U23. Man war also direkt bei den Erwachsenen dabei. Und dann kam allerdings auch Abitur dazu und so, sodass ich dann dieses wettkampfmäßige Laufen eben aufgehört habe.
Wie bist du denn damals dazu gekommen? War das so, das waren ja dann die 1950er Jahre, war das so die typische leichtathletische sportliche Betätigung?
Ja gut, man war im Dorfverein und dann hieß es, da ist ein Lauf und da in dem TV Hoffnungstal wurde damals, gab's einige, die, ja, da hatten wir, glaube ich, jemanden, der war westdeutscher Polizeimeister oder sowas. Ja. Auf jeden Fall, es waren so ein paar, die sehr laufinteressiert waren. Und deswegen war in unserem Verein, liefen wir auch öfters. Ne? Und dadurch bin ich eben auch wie Jugendlichen liefen. Und da gab es ja noch viel, da gab es auch einige Läufe in der Gegend, so Stadtläufe. Auch dieser berühmte Lauf in Köln, der, wie hieß er jetzt, nicht City-Lauf, ach du Schreck, weiß ich schon jetzt nicht mehr. Und
vom ASV Köln?
Nicht vom ASV, da bin ich zwar auch schon mal gelaufen. Ja. Die Ringstaffel, so war das. Ah, ja. Die Ringstaffel in Köln war eine ganz berühmte Sache über die Ringe in Köln. Und da lief man ein, da lief so alles um Köln herum, ging nach Köln zu diesem Lauf. Ne? Ja gut, und dann bin ich... habe dann natürlich während des Studiums, da musste ich auch den einen oder anderen Lauf machen. Und dann habe ich nur ganz wenige Läufe noch wettkampfmäßig gemacht. Hatte dann aber irgendwann immer Hunde. Und mit Hunden bin ich eben nie gegangen, sondern immer irgendwie gelaufen.
Und nochmal ganz zurück, weil du sagtest eben, du hast in der Jugend da schon diese 500 Meter Läufe gemacht und so. Das heißt,
das war Jugend C, ne? war ganz klein.
Und aber das Talent hast du damals schon erkannt oder hat ein Mann erkannt bei dir?
Ja gut, ich habe da solche Läufe da auch schon gewonnen, nicht?
Ja.
Im Kindesalter.
Und deine Mama nicht.
Gab es da der familiären Herkunft her,
ja, also von deinen Eltern? Meine Eltern haben beide in Berlin, war das natürlich, ne, unter Diem. Nicht? Ich habe Diem auch noch erlebt,
den Karl Diem,
an der Sporthochschule. Nicht? Ja. Der war damals noch Leiter der Sporthochschule, den habe ich noch erlebt. Und meine Eltern, ja. Die haben beide auch Sport studiert eben in Berlin, nicht? Mein Vater hat dann anschließend noch Medizin gemacht. Und meine Mutter war mal westdeutsche 800-Meter-Meisterin.
Aha.
Also, irgendwo habe ich wohl so ein ganz klein bisschen da mitgekriegt. Mein Vater hat auch ganz gerne Ausdauersport gemacht.
Ja.
Er ist später, hatte auch Eislauf, war auch in Bad Nauheim im Eisstadion lief er dann. Und wenn er da war, das fand ich immer, er lief vorne weg und die ganzen, die ihn so ein bisschen kannten irgendwo, die liefen alle hinter ihm her. Nicht? Also er lief vorne weg und die ganze Meute hinter ihm her. Ne? Und ja gut.
Aber das heißt so, die ausdauersportliche Prägung, die gab es in der Familie?
Die war da, ja.
Ja,
nicht?
Interessant.
Und bin dann... Ja, wie ging es dann weiter?
Hattest du denn damals auch so dann, also ich sag mal, Ballsportarten wurden ja in den 1950er Jahren natürlich viel gespielt.
Ja, also Fußball, Handball, frag mich, was ich nicht gemacht habe. Ja. Ich habe Fußball gespielt, ich habe auch eine Mannschaft trainiert, ein paar Jahre in Hoffnungstal, habe Handball da auch gespielt, war im Schwimmverein und hatte das große Glück, dass ich damals schon Tennis spielen konnte und auf jeden Fall auch das Riesenglück, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr jedes Jahr fast immer zweimal zum Skilaufen gegangen bin, ne? Jede Weihnachts- und Osterferien war ich Skilaufen, ne? Nicht über ja, sicher mindestens ja 40 Jahre oder länger, nicht? Also ich habe es dann jetzt, seitdem wir hier wohnen, habe ich es dann aufgehört.
Aber so zusammengefasst, du hast dein ganzes Leben aktiv Sport betrieben.
Ja, ich habe mich immer bewegt.
Ja.
Ich habe mich immer irgendwie bewegt. Ich meine, hier habe ich jetzt auch noch, wie gesagt, neben dem Laufen, ich hatte auch mal kurzzeitig ein Boot, habe das dann aber nicht so lange gehabt. Habe es dann wieder schnell verkauft, weil ich keine Lust mehr hatte. Habe dann hier auch, mehr so gegen Ende meiner Dienstzeit habe ich dann auch angefangen, Golf zu spielen, weil vorher hatte ich da keine Zeit für. Habe dann aber auch hier auch noch was Golf gespielt, aber ich hatte dann keine Lust mehr. Nicht? Da bin ich jeden Morgen um 7 Uhr gegangen, damit ich der Erste war, damit ich dann mit Hund, was ich hier durfte, dann ganz schnell bin ich, ich laufe ja dann auf dem Golfplatz, nicht? Mhm. Ganz, ganz untypisch und ganz furchtbar für alle anderen.
Wird auch nicht immer gerne gesehen.
Ne? Ja, richtig. Mhm. Aber wenn ich morgens um 7 war, dann hat das keiner gesehen. Nicht?
Mhm. Aber Volker, auch berufsbedingt warst du ja logischerweise sportlich aktiv. Du warst Sport und Englisch.
Ich hatte Sport und Englisch, ja.
Das heißt, du hast auch Sport studiert dann später?
Ich hab in Köln an der Sporthochschule studiert und das war natürlich auch, wenn ich heute ab und zu mal sowas erfahre, waren das natürlich völlig andere Verhältnisse, nicht? Auch während des Studiums und so, nicht?
Das heißt, erzähl mal, gib uns mal zwei Beispiele.
Ach ja, bei Weißweiler habe ich Fußball gemacht.
Ach nein.
Ja, Weißweiler. Also Weißweiler hat das also für meinen Begriff also sehr, sehr locker nebenbei gemacht, nicht? Also diese, zumindest ist diese Ausbildung der Normalstudenten im Fußball. Er hat ja dann natürlich auch diesen Fußballlehrer-Lehrgang, der in Köln war, den hat er geleitet. Da muss er ja dann so ein bisschen, ordentlicher unterrichtet haben.
Musstest du denn auch schon damals eine Aufnahmeprüfung machen, die ja heute berühmt berüchtigt ist?
Ja, aber die war... Die war also für mich völlig problemlos, weil ich ja auch im Schwimmverein war, nicht? Wir hatten übrigens in Hoffnungstal eins der ganz, ganz wenigen Bäder, die eben in Köln waren ja alle Bäder zerstört. Und die Kölner kamen am Wochenende, da waren 5000 Leute, die rauskamen aus Köln, nicht? Und anderen Ecken nach Hoffnungstal in diesem Schwimmbad, was dann völlig überfüllt war. Und
aber bist du auch wettkampfmäßig geschwommen dann?
Ja, so ein paar kleine Sachen, nicht? Ja, aber nicht großartig. Ja.
Und wenn du jetzt, wenn du Schwimmen und ich sag mal Laufen schon so ambitioniert gemacht hast, hast du jemals darüber nachgedacht, auch in Triathlon reinzugehen und noch Radfahren
sowas Thema für dich? Sowas gab es doch gar nicht damals, oder?
Nein, das war Pia. Wir sind uralt. Dass seine Mutter laufen durfte, war ein Novum. Für Frauen gab es das nicht. Mhm. Frauen studierten auch nicht Sport. Mhm. Rechne mal zurück, er ist 85, Vorkriegsware und die Mama ist gelaufen zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist ganz, das könnt ihr euch heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja, ja.
Das war exotisch, ne?
Und als er dann anfing zu laufen, ich bin ja ein bisschen jünger als er, es gab für uns Mädchen nichts. Mhm. Wir durften nur in die Küche.
Ja.
Und das war in Ordnung, oder auch nicht?
Ja, ist heute unvorstellbar. Aber
ja, das könnt ihr euch heute nicht mehr vorstellen. Und das kommt oft in diesen ganzen Überlegungen zu kurz. Hm. Na, 85 ist in Ordnung, ne?
Auch wie das ja gut, während des Krieges habe ich natürlich nicht ganz so viel erlebt, was ich natürlich so ein wo ich mich gut dran erinnere, das, ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist, dass mein Großvater, der hatte in Köln eine Weinbrennerei und Wermutweinhandel hatte der da. Und wir wohnten eben außerhalb, so 20 Kilometer östlich von Köln, einen kleinen Ort. Naja, Wolfsfahrt habe ich schon gesagt. Und da war dann gegen Ende des Krieges oder noch 44 war ja Köln, hatte nur noch 40.000 Einwohner, wie zur Römerzeit. Da waren alle Schulen, alle Klassen waren mit ihren Lehrern in der Eifel und in den Hunsrück und so weiter ins Bergische Land irgendwo ausgewildert. Wer aus Köln raus konnte, ging aus Köln raus, nicht? Ne? Und dann war mein Großvater, seine Geschäftsfreunde, die kamen in unser Haus da und wir sind über das Kriegsende nach Bamberg zu Verwandten meines Großvaters. Und da am 13. April kamen die Amerikaner rein in Bamberg. Und ich durfte, weil ich Geburtstag hatte, ich auf den Balkon gehen und durfte gucken, wie die amerikanischen Panzer da in der Gegend vorbeifuhren. Ne? Mhm. Und dann waren die, wir wohnten auch in so einer kleinen Sackgasse und das endete so in Feldern und da war auch dann auf einmal war eine Gruppe Amerikaner da, die da kampierten für, ich weiß nicht wie lange, 2, 3, 4 Wochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie mir dann eine Banane mal angewendet. Wir Kinder waren natürlich willkommen, nicht? Bei den GIs, nicht? Mhm. Die waren ja auch 18, 20 Jahre alt oder sowas. Und die gaben mir eine Banane. Und ich habe in die Banane reingebissen. Mit Schale.
Mit Schale?
Ja, ich kannte keine. Ich kannte keine Banane. Nicht? Und an der Kaserne da, wo sie dann auch waren, meine Tante da, die hatte Hühner und was die Amerikaner nicht hatten, waren frische Eier. Und dann hat sie mir mal 2, 3 Eier mitgegeben und hat aber gesagt, da musst du aber das und das und das für mitbringen. Ne? Da war ich 7. Ne? Mhm. Und dann bin ich zur Kaserne und habe dann gehandelt. Mit dieser Eier. Und wir dann so die Jugend oder so, nicht? Und ich auch eben dann 7 Jahre, nicht? Wir standen unten und da oben saßen die GIs in den Fenstern und haben so Kaugummi und so Bonbon oder sowas runtergeworfen und wir haben uns da unten da drum, gut, gekeilt, nicht? Aber trotzdem. Das ist so.
Das und das ist noch gar nicht so lange her.
Wenn ich sowas erzähle, das ist heutzutage.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar, nicht?
Ja.
Ne? Obwohl ich sagen muss, dadurch, dass wir da, ich meine, Köln ist zerdeppert worden, aber ich habe einmal ein Flugzeug gesehen, mehr nicht. Bei uns ist natürlich nichts gewesen, ja. Von daher gesehen ist es uns sehr gut gegangen, nicht? Und wir hatten auch, mein Opa war großer Gärtner und der hatte auch einen Riesengarten, auch einen Morgen. Und da gab es nur eine kleine Bleiche, wo die Wäsche draufgelegt wurde, damit die schön weiß wurde. Und der Rest des Gartens war voll. Der war passionierter Gärtner, der hat 200 Bäume und Sträucher gehabt in diesem Garten. Ne? Und wir hatten Gemüse ohne Ende, nicht? Und alles. Ne? Dadurch, ne, das
da ist vielleicht auch ein bisschen deine Faszination fürs Gärtnern und selbst Gemüse anbauen hergekommen, oder?
Ja, ich habe auch eine kleine Ecke gehabt, durfte ich, und da habe ich Salat gesät und den bekam ich natürlich ganz extra dann gemacht, nicht? und später habe ich natürlich dann irgendwann den ganzen Garten auch da in Ordnung gehalten und Gemüse angebaut und all sowas. Also das habe ich schon praktisch dann immer gemacht.
Und das machst du ja auch heute noch sehr viel sehr gerne, oder?
Ja, sicher. Wir gemüsetechnisch leben wir 3, 4 Monate und auch vieles im Tiefkühl, nicht?
Seid ihr
aus dem Garten? Ja, weitgehend, ne? Nicht ganz, aber wir haben ganz viel. Nicht?
Und das muss man vielleicht an der Stelle dazu erzählen. Wenn wir jetzt hier aus dem Fenster rausschauen, dann gucken wir auf mehrere Gemüsebeete hier im Garten, die alle noch herrlich im Grün stehen. Und man glaubt es dir sehr wohl, dass ihr hier den Sommer über zumindest autark seid, was das Gemüse angeht und die Selbstversorgung. Ne?
Ja.
Das ist ja wirklich prächtig grün bei euch hier.
Die Ernährung hängt ja auch immer ganz stark mit sportlichem Erfolg zusammen. Hast du da irgendein Geheimrezept oder irgendwas, was du da verfolgst? Aber ihr kocht dann viel frisch mit eigenen Gemüse.
Ja, natürlich, eben, nicht? Und das ist es, nicht? Fertig, ne? Und wie gesagt, ich trinke null Alkohol, nicht? Und habe irgendwann mal, als ich 20 war, musste man ja mal probieren, wie so eine Pfeife schmeckt, nicht? Aber das ist schon ewig her und also im Grunde genommen auch letztlich fast nie geraucht oder so, nicht? Außer das, das ist auch so in der Zeit, nicht? Die Engländer waren ja dann bei uns in der Gegend und auch die Belgier. Und die Lastwagenfahrer und so, die rauchten natürlich und die schmissen dann ihre Zigaretten ja früher einfach immer aus dem Fenster und dann lagen die auf der Straße und die haben wir natürlich gesammelt. Mhm. Kann man sich auch gar nicht, ist auch sowas, was man sich gar nicht vorstellt. Wir haben die Kippen gesammelt und haben dann den Eltern eben den Tabak gegeben. Nicht, das ist so ein typisches Beispiel, nicht? Ja. Das ist auch so ein typisches Beispiel für die Zeit damals, nicht? Und aber wo waren wir dann eigentlich eben dran? Wie weit waren wir denn eigentlich? Nee, zeitlich gesehen, wie weit waren wir? Ach nee, noch im Studium, ne?
Ja, wir hatten eben gesprochen auch über das Sportstudium, das du dann gemacht hast. Ja. Dann hast du parallel Englisch gemacht.
Ja.
Auch in Köln?
Ja,
ne?
Ja, ich habe in Köln gemacht und wird das jetzt nicht zu viel? Gut.
Wir wollen nur den Exkurs machen. Was mich interessiert in dem Zusammenhang ist, du bist dann gleich in den Schuldienst gegangen. Wo hast du deine Lehrerkarriere?
Also darf ich ganz schnell noch sagen, ich habe also dann in Köln und bin dann auch den Rest habe ich in Bonn gemacht, ne?
Ah ja, okay.
Ja. Und zwar war das so, man musste zwei Hauptseminare haben und in Köln war es so, man musste fünf Scheine haben und ein Schein war so ein Übersetzungsschein. Und der wurde von einem Lehrer aus Köln-Nippes geleitet, Sester. Bei uns hieß es immer, kein Semester ohne Sester. Man fing also im zweiten Semester an und belegte diesen Übersetzungskurs, obwohl man mit Sicherheit den ein-, zweimal auf jeden Fall nicht schaffte. Und hatte sowieso erst Sinn, dass man in den vierten Semester schaffte, damit man im fünften Semester ins Oberseminar konnte. Und dann habe ich mit vier, da schrieben 500 Leute und 80 wurden genommen. Ne? Und dann bin ich, hatte ich mal wieder nicht, oder denke ich jetzt, bevor ich jetzt hier noch weiter Sester mache, nicht, weil interuniversitär ist geregelt, wenn man an einer Universität im Hauptseminar war, dann kann man in jede andere Universität auch ins Hauptseminar gehen. Also bin ich schnell nach Bonn gegangen. Nicht? Das war fahrmäßig fast noch einfacher für mich als da. Ne? Gut, dann habe ich die beiden Referendarjahre gemacht, nicht? Und bin dann nach Engelskirchen, östlich, noch etwas weiter östlich, das ist im Bergischen schon, nicht? Etwas in Richtung Gummersbach, an der B55. Mhm. Ja, aber normal Unterricht und so weiter. Und dann, ich wollte immer ins Ausland schon. Also das deutsche Auslandsschulwesen, es ist sicher etwas zurückgegangen oder auf jeden Fall, es gab, glaube ich, so ungefähr 200 Auslandsschulen, deutsche Auslandsschulen, die eben sehr unterschiedlich waren. Es gab eben Schulen, die einem deutschen Gymnasium wirklich voll vergleichbar waren, zum Beispiel auch wie Mailand oder auch Istanbul auch, nicht? Und ich wäre auch irgendwo hingegangen, auf jeden Fall kam dann irgendwann, wollen Sie auch nach Istanbul, ne? Und Türkei damals, 72, war natürlich kein Land, wo man unbedingt hingeht, ne?
Aber wie kam das dann? War das dann, du hattest den Wunsch, ins Ausland zu gehen? Und war das dann die Option, die sich realisieren ließ? Oder wie kam dann dein Auslandsaufenthalt in Istanbul?
Ja, also ich dadurch, dass in Köln beim Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für das Auslandsschulwesen war, bin ich also zigmal nach Köln schnell gefahren und bin denen auf den Wecker gegangen, nicht? Und dann war ich beim Skilaufen und dann rief meine Schwiegermutter an, also von meiner ersten Frau, ihr geht nach Istanbul. Und die fand das so schrecklich. Und obwohl sie in diesen 5 Jahren war sie 7-mal in Istanbul und fand das dann irgendwann herrlich. Ne? Gut, dann kam einfach das Angebot, ne? Und dann habe ich direkt ja gesagt, nicht, weil ich wollte jetzt unbedingt irgendwie an eine Auslandsschule. Und dann war ich eben die 5 Jahre da und ich dann bei dem Alten, dann war auch ein Wechsel des Schulleiters und der alte Schulleiter, der malte mich also auch ausersehen, dass ich da noch in der Leitung mitarbeiten könnte. Und dann kam der Neue und der hat dann einen anderen genommen, sonst wäre ich noch länger da geblieben. Ne? Sonst wäre ich also 7 oder 8 Jahre in Istanbul geblieben. Ne?
Das heißt, das war in den 1970er Jahren?
Von 72 bis 77. Ah, ja. Ja, und dann bin ich wieder zurück. Ich wollte eigentlich gar nicht wieder nach Engelskirchen, aber der Schulleiter wollte mich unbedingt wieder haben. Und gut, dann bin ich wieder nach Engelskirchen. Und dann war hatte ich meinen ersten Oberstufenkurs dann in Englisch. Dann kam auf einmal das Angebot des Gummersbachers Studienseminar für eine Stelle als Fachleiter. Mhm. Und die kamen und ja, die haben mich dann, dann muss man eben die Stunde eines Referendaren, der da an unserer Schule da gerade war, muss man beurteilen und dann muss man eine eigene Stunde halten, nicht? Und ja, nach...
Das war aber für das Fach Sport.
Das war für Sport, ja. Und dann so nach 10 Minuten haben sie mich reingeholt, wir nehmen sie. Mhm.
Das war bei Gummersbach dann?
Dann hatte ich eine Fachleitung. Ja, Schule weiterhin in Engelskirchen, aber das Seminar war in Gummersbach. Und dann war ich, wie gesagt, 23 Jahre war ich da Fachleiter für Sport und war dann auch mal in Siegburg, weil Gummersbach dann wieder schloss. Und dann war ich in Siegburg, dann machte Gummersbach wieder auf, dann war ich wieder in Gummersbach. Und der Oberbergische Kreis hatte natürlich viel Fahrerei, nicht? Man fuhr also ziemliche Kilometer durch den ganzen Oberbergischen Kreis an die Schulen dann eben jeweils, wo die Referendare waren, ne?
Volker, 2 Sachen müssen wir gleich unbedingt noch vertiefen. Das eine ist mal das Fachliche vom Sportunterricht her. Davon musst du uns gleich ein bisschen erzählen, weil das heute ja auch ein aktuelles Thema ist. Dann das Thema Ernährung. Aber ich möchte jetzt einmal einen Bogen schlagen zum jetzigen Jahr 2023, weil wir eingangs erzählt haben, hast dieses Jahr das erfolgreichste Sportjahr deiner Sportlerkarriere. Und da wollen wir mal einhaken, wollen wir erstmal mit anfangen. Wie kommt es, mal ganz von vorne angefangen, dass du dieses Jahr sportlich so erfolgreich warst mit 3 Altersklassen-Weltrekorden?
Ja gut, neue Altersklasse, nicht? GM85. Und es ist ja typisch, wenn man in eine neue Altersklasse kommt, möchte man ja ganz gerne möglichst gut abschneiden, nicht? Weil man ja noch relativ jung ist in der Altersklasse.
Ja.
Und dann habe ich eben für den Hamburger Marathon trainiert ab Anfang Januar unter recht oft, aber recht miesen Wetterbedingungen.
Ja.
Aber gut, das muss man durch.
Gib uns mal Einblick, dein wievielter Marathon war das dann, dieses Jahr, der Hamburg-Marathon?
Das war erst, weil ich muss nicht so viel Marathon laufen, nicht?
Ja,
wenn ich Marathon laufe, will ich auch eine gute Zeit laufen. Wenn ich eine gute Zeit laufen will, muss ich ziemlich hart trainieren.
Ja.
Nicht? Ich meine, ich könnte morgen jetzt dahin gehen und Marathon laufen, nicht? Mhm. Gar kein Problem, nicht? Mhm. Nur die Frage, was für eine Zeit würde ich laufen, ne? Mhm. Also wenn man wirklich dann auf Zeit läuft und eine ganz bestimmte Zeit laufen will,
man kann nur 2 gute Marathons im Jahr machen, ne?
Zum Beispiel, nicht? Und ich bin, wie gesagt, habe dann Anfang Januar angefangen zu trainieren und immer mit meinem Hund Tanjo, nicht? Der ist immer dabei. Nur bei diesen langen Läufen, man hat ja beim Marathon in den Trainingsplänen hat man ja dann Läufe, die langen langsamen Läufe fangen ja dann mit 20 Kilometer an, dann 22, 24 und so weiter bis 32. Und da habe ich ihn dann manchmal nach der Hälfte dann hier ins Grundstück gebracht und bin dann so alleine weitergelaufen, nicht? Ja, ne? Dann war eben, dann bin ich in den Trainingsplänen, ist ja immer vorgesehen, dass man so 3-4 Wochen vor dem Marathon einen Halbmarathon auf Zeit läuft. Und das habe ich in Timmendorfer Strand gemacht, unter miesesten Wetterbedingungen.
Kalt, windig.
Okay. Und die Hälfte der Strecke war mit Gegenwind und hässlichem Gegenwind.
Ja, das war im März.
Und
dann, ne?
Das war 2. April. Und da bin ich eine 1,50 gelaufen, 1,50 und ja, ein paar Sekunden oder so, ja, glaube ich. Und das war ein neuer deutscher Rekord. Und dann bin ich, wie gesagt, Hamburg gelaufen und habe leider, naja, gut.
Bei warmen Bedingungen dieses Jahr, ne?
Ja, es war für mich, ja, waren eigentlich keine schlechten Bedingungen, für mich allerdings auch schon wieder zu warm. Ne?
Ja.
Also ich laufe lieber bei etwas kühlerem und Regen wird mir auch nichts ausmachen. Ne? Aber Hitze macht mir eine ganze Menge aus, ja.
Ja.
Und gut, 4 Kilometer vorm Ziel war mir klar, ich konnte die Weltrekordzeit nicht brechen. Und obwohl das ja nur noch, obwohl ich letztlich nur 1 Minute und 10 Sekunden über der Zeit war, ich wollte nur noch unter 4 Stunden bleiben und heil ins Ziel kommen.
Das muss man jetzt hier im Podcast mal erwähnen. Du bist 3:57 gelaufen.
Ja,
ne?
Ja.
Also immerhin, das muss man, müsste ich mal nachschauen. Aber ich glaube, das ist sogar noch unter dem Median, also du bist in der ersten Hälfte des Feldes ins Ziel gekommen.
Mhm.
Also Wahnsinnsleistung für den Tag und zumal jetzt für deine Altersklasse. Aber du sagtest, die letzten 4 Kilometer waren sehr hart da, ne?
Ja, ja, die bin ich so dann zum Schluss, der letzte Kilometer ging wieder, dass ich mich so ganz wohl gefühlt habe, weil ich wusste, ich komme heil an. Ja gut, und dann bin ich dann eben 8 Tage danach, waren eben Landesmeisterschaften und ich kann ja schlecht die Landesmeisterschaften auslassen hier in Schleswig-Holstein und da war eben in Kaltenkirchen waren die Landesmeisterschaften über 10 Kilometer auf der Straße und da bin ich, ja gut, da hatte ich, man weiß natürlich, wenn man eine bestimmte Zeit laufen will, guckt man ja ständig auf seine Uhr und kontrolliert seine Geschwindigkeit. Und da wusste ich nach 8 Kilometern, ich schaffe den Weltrekord. Und dann habe ich mich da schon gefreut, dann brauchte ich mich nicht im Ziel zu freuen.
Aber nochmal zum Genießen, Focke. Du hast wirklich so kurz nach dem Marathon es geschafft zu regenerieren. Und bei allem Respekt auch in deinem Alter, hast du so gemacht die Woche? Wie bist du so schnell wieder so fit geworden?
Ja, manche Leute halten das ja für völlig idiotisch, inklusive meiner Frau.
Danke, dass du es sagst, ja.
Und ich habe eigentlich gar nichts gemacht, weil in der letzten Woche sind ja sowieso keine intensiven Läufen mehr, nicht? Dann in der letzten Woche, dann läuft man noch mal, ich weiß es jetzt nicht genau, müsste ich nachgucken. Also zwei Tage vorher nur noch mal so 5 Kilometer, ein langsames Tempo und davor noch mal vielleicht ein bisschen schneller, aber nicht so anstrengend, nicht? Und und der Trainingszustand war ja eigentlich da. Nicht? Der war da.
Also mit anderen Worten, du hast wirklich dein Marathon-Trainingsprogramm auch komplett durchziehen können, dann den Marathon-Trainingsplan, der dich zu Hamburg hinführte.
Ja, ja, den habe ich komplett gemacht, durchgeführt. Ja, ja.
Und wie lief dann, also Kaltenkirchen, der Zehner, du sagtest eben schon, bei Kilometer 8 warst du dir schon sicher, den Weltrekord knackst du.
Ja.
Das heißt, du wusstest vorher genau die Kilometerzeiten, die du laufen musstest, das hast du dir alles ausgerechnet.
Ja, ja, das macht man immer eigentlich, wenn man läuft. Man weiß genau, wie schnell man laufen muss. Und Clemens Wittig sagt immer, das ist genau das Falsche. Clemens Wittig ist, du kennst
ihn. Na klar.
Und Clemens sagt, ist eigentlich genau das Falsche, weil ich laufe am Anfang dann immer, hole ich mir ein gewisses Polster.
Ja.
Nicht? Also auf den ersten Kilometern, auf den ersten 5 Kilometern will ich mir immer so ein kleines Polster holen. Und das habe ich mir auch da geholt. Mhm. Da bin ich gelaufen 23, so 23, also ich glaube unter 23, 30 oder so.
Mhm. Ne? Also man deutliches Polster, mal Fußnote, nur die Endzeit war ja 48,57 dann, ne?
Ja.
Also da hast du ja ein deutliches Polster, warst du die erste Hälfte deutlich schneller.
Ja, ja, 1,5 Minuten oder so, ne?
Genau.
Oder sowas, ne? Ja, ja, und das, so, so, das mache ich eben, habe ich eben immer irgendwie so gemacht, wenn ich eine bestimmte Zeit laufen wollte, nicht? Dass ich am Anfang... Manche sagen das völlig falsch, nicht? Mhm. Dass man am Anfang schneller läuft, als also die erste schnelle Hälfte schneller läuft als die zweite Hälfte. Ne? Aber ja gut, hat geklappt. Mhm. Und da wusste ich eben bei 8 Kilometer schon, klappt, und bin dann auch also nicht locker weitergelaufen, aber doch entspannt irgendwie, und bin auch ohne Endspurt dann ins Ziel gelaufen, nicht? Ja, sondern einfach im normalen Tempo weiter. Und ja.
Und du hast eben schon von deinen Trainingsplänen erzählt. Schreibst du dir die selber oder hast du da mal mit Trainern zusammengearbeitet? Oder woher hast du das ganze Wissen, um, ja klar, du hast dein Leben lang Sport gemacht, aber um jetzt eben auch noch so fit zu sein und solche Zeiten zu laufen?
Ja gut, ich habe sicher immer ganz ordentliche Bücher gehabt, nicht? Ich habe den Marquardt, die Laufbibel, da habe ich, danach bin ich weitgehend jetzt gelaufen. Vorher hatte ich den, wie ja, was ich eben gesagt, den
Steffni,
das liegt sogar da hinten.
Ja.
Und nach dem bin ich auch gelaufen. Nur der Marquardt, der hat längere Zeiten, ne? der geht über 16 Wochen. Mhm. Und das ist mir angenehmer als bei Steffni, der geht, glaube ich, nur über 10 Wochen.
12, ja.
Oder 12 Wochen, ja.
Und dann machen wir einen Sprung. Dann im August bist du in Hamburg gelaufen, auf der Bahn.
Ja, dann bin ich erst in Kiel noch gelaufen. Ne?
Okay,
ja. Da bin ich erst in Kiel gelaufen, die 5000, die 5000 auf der Bahn. Und das war über 30 Grad. Und ich, der die Schwierigkeiten bei Hitze hatte, ich war, und meine Uhr ist wohl nicht so ganz genau, sodass im Ziel denke ich, nee, jetzt hast du es doch nicht gepackt. Und dann kurz danach kam jemand zu mir und hat gesagt, du bist die und die Zeit gelaufen. Und dann, das war, wusste ich, das war Weltrekord, aber auch nur, das war, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, so zehn Sekunden unter dem bestehenden Weltrekord.
Von Ed Whitlock war auch der vorige, ne?
Oder war das die über die 10?
Edward Whitlock hatte über die 10, genau.
Die 10, ja, nicht? Ja. Das waren die 5000.
Du warst du 23,51
und der Weltrekord, der war 24 und ein paar geknackte, paar kleine noch.
Das heißt, beim Überlaufen des Zielstrichs wusstest du noch nicht, dass das Weltrekord war?
Nee, wusste ich nicht. Ich dachte, weil ich auf meine Uhr konnte, dachte ich, nee, doch nicht geklappt. Ja. Und weil es war wirklich, also über 30 Grad. Und ich hoffe so ein ganz klein bisschen, dass der Schleswig-Holsteinische Landesverband das nächstens doch ein bisschen anders macht, weil mehrere andere haben auch geklagt. Nicht, das war 3:30 Uhr nachmittags.
Mhm. Ja.
Nicht?
Ja.
Ne? Ich meine, die ganze Veranstaltung fing erst da in Kiel um 11 Uhr, glaube ich, an. Aber wenn man vielleicht dann doch um 10 Uhr die langen Läufe machen könnte, wäre natürlich sehr viel sinnvoller. Vielleicht
unbedingt,
denken sie da in Zukunft dran, weil das ja nun eine allgemeine Sache ist, dass eben ein bisschen heißer wird. Ne?
Ja.
Aber das haben die anderen auch gesagt, ne? Die Jüngeren, ne? Die sagten auch, nicht? Also es wäre sehr anstrengend gewesen.
Und übrigens, der nächste Lauf war auch wieder heiß, ne? Was ich eben schon ansprach, in Hamburg, dann die nach der Zehner.
Ja, und dann und die Alten sind natürlich dann auf der einen Seite natürlich schön ein bisschen früher dran, aber wir kriegen natürlich dann noch das entsprechende eventuell zu warme oder auch zu feuchte Wetter mit, nicht? Ja. Und genau das war es. Es war sehr warm, es hatte dann ein bisschen geregnet, es war also relativ schwül. Mhm. Und da habe ich dann in Hamburg, das ist, was ich habe. Ich habe eine, das war ganz gut in Hamburg, habe ich noch nie gehabt. Ich habe eine, die haben eine Tabelle rausgegeben, wie man die ganzen 400 Meter Läufe, die ganzen 400 Meter Zeiten.
Ja.
Und da kann man ganz gut, kann man ganz genau sehen, was man eben jetzt jeweils gelaufen ist, ob man langsamer geworfen ist oder schneller geworden ist oder so, nicht? Und
wurde dir das angesagt?
Wie gleichmäßig. Das wurde natürlich auch angesagt, nur man hat es eben später auch auf Papier bekommen.
Ah, okay.
Das habe ich oben. Mhm. Ne? Mhm. Und die Zeiten, und interessant, oder für mich ist dann, wie gleichmäßig man laufen kann.
Ja.
Nicht? Ich bin zum Teil auf die Sekunde genau die 400 Meter dann gelaufen. Nicht?
Ja.
Und dann bin ich aber in die, was für mich, wie gesagt, wieder typisch ist, weil ich wieder ein Polster hatte, bin ich in der zweiten Hälfte etwas langsamer gelaufen, bin aber die allerletzte Runde wieder genauso schnell gelaufen wie am Anfang. Und wusste aber dann, und dann bin ich eine gute Minute, glaube ich, eine gute Minute schneller.
Ne, genau, gewesen, du bist 50.08 gelaufen
auf
der Bahn am 10. August in Hamburg.
Ja.
Und die vorige Zeit, Weltrekordzeit vom Kanadier Ed Whitlock, war 51.07. Ne?
Also so war
fast
das,
eine Minute langsamer.
Ja, ja.
Ich weiß noch, wie Ed Whitlock weltweit durch die Schlagzeilen ging, als er damals seine Zeiten gelaufen war.
Mhm.
Und man damals, weiß ich noch, so unter Läuferkreisen sprach davon, wie unglaublich diese Leistung war von Ed Whitlock. Nebenbei bemerkt, hast du Ed Whitlock mal kennengelernt oder von dem gelesen? Ja, ich habe ihn nur einmal in New York mal kurz getroffen. Aber war dir das bewusst dann, dass du eine Minute schneller warst im Ziel in Hamburg?
Ja, natürlich. Mhm. Weil ich kannte ja die Zeit und hatte ja meine Uhr. Aber in Hamburg war ich auch ganz schön platt. Ich habe mich nach dem Ziel, habe ich mich direkt da auf den Rasen gelegt und ausgepumpt. Und der Starter, der kam dann wieder und fragte, geht's dir gut und so. Ich sagte, ja. Aber ich musste erst mal verschnaufen. Ich war alle.
Das glauben wir dir sehr gerne, denn wir haben Kollegen, die auch mitgelaufen sind an dem Abend oder an dem Nachmittag und die genau das berichteten nämlich. Also wir erinnern uns, im Juli war es ja unglaublich heiß, Anfang August hat es dann viel geregnet in Hamburg und es war sehr schwüles Wetter und da haben alle Läufer sehr gelitten, dass du unter den Bedingungen dann da Weltrekord gelaufen bist, also nochmal eine größere Leistung überhaupt bei diesen Bedingungen, das zu schaffen.
Aber wie gesagt, wenn Hamburg...
Wenn es noch besser wäre, dann wäre noch mehr drin gewesen.
Das wäre durch die ganze Republik gegangen.
Ja. Wie war deine Vorbereitung da? Du hattest eben gesagt, im Frühjahr natürlich hattest du dich auf den Hamburg-Marathon vorbereitet. Daraus ist dann auch der Straßenrekord resultiert über 10 Kilometer, dann auch über 5 Kilometer und dann im August auch über die 10.000 Meter auf der Bahn. Hattest du im Sommer dann nochmal eine spezielle Vorbereitung für diese 10.000 Meter?
Ja, ich habe dann den Plan von Mark Quartz, ne, von aus der Laufbibel, habe ich dann für die 10 Kilometer genommen. Erst für die 5 so ein bisschen und dann für die, oder nee, ich glaube, nee, ich bin direkt auf die 10 gegangen, auf den Plan von der 10 gegangen. Nicht?
Mhm.
Den konnte ich sowieso nicht mehr weil er zeitlich länger war, nicht machen, aber ich habe dann die letzten 5 oder 6 Wochen oder was es war, habe ich dann eben den Plan genommen.
Und da hast du die Zielzeit dann 50 Minuten genommen?
Ja.
Den Plan?
Mhm. Ja. Gut. Ja, das ist das Wunderbare bei Marquardt und auch bei Stefanie sind ja ein paar Pläne drin.
Ja, genau.
Und die passen genau auf mich. Ich brauche mir keinen Plan irgendwie zu kaufen. Ne?
Aber die Schwierigkeit wissen wir ja bei vielen, also gerade in den Altersklassen, ist ja, dass sie die schnellen Einheiten, die Läufer und Läuferinnen nicht mehr so gut hinkriegen. Klappt das bei dir?
Ja.
Mit dem Tempo?
Ja, das geht. Ja, ja,
du sagtest eben auch schon, du bist die letzte 400-Meter-Runde tatsächlich wieder im schnelleren Tempo gelaufen. Ja. Das heißt, deine Grundschnelligkeit hast du dir gut beibehalten können?
Ja.
Interessant.
Ich habe auch sonst die schnellen Läufe. Bei den schnellen Läufen ist natürlich das Problem, zum Beispiel gibt es ja die eine Sache bei Marquardt, man läuft, also erstmal einlaufen und so weiter, nicht? Und dann läuft man Kilometer und dann 400 Meter traben. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist das ein schneller Kilometer.
Ja.
Der ist zum Teil, war der, müsste ich wieder, naja, unter 5 Minuten. Ne? Unter 5 Minuten. Und das ist dann natürlich etwas schwierig, wenn mit Hanjo, ne?
Ja.
Weil ich auch bei den 1000, bei den Kilometer, stoppe ich eben zigmal ab und laufe wieder zurück und dann wieder zurück. Aber dann muss ich mein Tempo halten. Ne?
Ja.
Nicht? Das ist etwas Unangenehmere. Nicht? Bei den Langsamen ist das überhaupt kein Problem. Nicht?
Ja.
Die langsamen Läufe, die sind ja dann über 7 Minuten.
Ja.
Nicht? Diese 7:15 oder irgendwas. Mhm. Bin ich nie gelaufen. So langsam kann ich gar nicht.
Ach, ehrlich? Mhm.
So langsam kann ich gar nicht laufen.
Ja.
Ich bin dann satt unter 7 Minuten gelaufen,
okay.
Nicht? So,
mhm.
6:40 mhm. oder irgendwie sowas, weil das ist einfach so ein Trott, der bei mir so richtig drin ist. Ne? 4:30, 6:30, 6:20, 6:30 ist so mein typischer Trott oder so.
Mhm.
Dann bin ich dann ein bisschen langsamer gelaufen, aber 7:15 bin ich vielleicht blöderweise nie gelaufen, ich weiß
ist
nicht.
Ist das dann auch so dein Wohlfühltempo oder läufst du schon lieber schnell?
Ich meine, wir machen diese 5 Minuten dann auch nichts aus, ne? Das im Training, nicht, dieses 5-Minuten-Tempo zu laufen, nicht? Ich meine, wenn du dann 4:30 läufst oder so, ist das natürlich dann schon ein bisschen anstrengender, nicht?
Ja.
Weil da sind ab und zu sind, glaube ich, auch sehr schnelle Zeiten gefordert, glaube ich. Jetzt weiß ich. Ja, gut,
ja.
Also auch 4:30 manchmal, meine ich, ja. Kurze Strecken oder irgendwie.
Volker, seit wann trainierst du so leistungsorientiert? Weil du hast ja erst im höheren Alter, also auch nach der Pensionierung, so leistungsorientiert angefangen, stimmt das?
Ja, das ist ja jetzt wichtig. Wir haben 7 Jahre in Österreich gewohnt. Wir haben also in Österreich gewohnt. Und zu der Zeit zeitweise hatten wir 3 Hunde. Ich hatte also immer 3 Hunde im Schlepp. Ne? Und das Schöne war auch im Winter mit Langlaufskiern. Ne?
Ja.
Hatte ich dann 3 Hunde. Ich hatte meine Spur dann irgendwo gelegt und die liefen, hatten dann eben auch eine Spur, wo sie drin laufen konnten und so. Das war ganz schön. Dann liefen wir wohnten so ähnlich wie hier oberhalb des Mattsees nördlich von Salzburg. Und da gucke ich runter und da sah ich dann da Läufer. Und da denke ich, ach, da läufst du nächstes Jahr mit. Und da gab es einen Lauf um den See, 13 Kilometer. Und der war aber ohne Klasseneinteilung. Und es gab dann aber auch gleichzeitig noch eine Ausweitung, einen Halbmarathon, aber mit Klasseneinteilung. Und wenn ich schon laufe, bei sowas, dann will ich auch gewinnen. Gut.
Ja.
Und dann bin ich da den Halbmarathon gelaufen und gut, habe ihn gewonnen. Nicht? Und da war ich, und dann bin ich im Jahr drauf mit 71 oder mit 70? Ach wie, mit 70, ne?
Mit 70
meinen ersten Marathon gelaufen.
Ja.
In Salzburg. Den Amref-Marathon.
Ja.
Der läuft für Afrika, für eine Kinderhilfe, mit Kindern.
Ja.
Was da eingefahren wird, dann dahin. Und da musste er dank seiner Frau zur sportärztlichen Untersuchung. Kommt entsetzt zurück.
Ja.
Du bist in Freilassing gewesen.
Also ich vergesse übrigens immer Dinge.
Und da kommt er zurück, sag ich, muss morgen nochmal hin. die Untersuchung war ganz schrecklich. Am anderen Tag wieder hin, da waren die Geräte kaputt.
Oh nein. Was für ein Schock.
Ja. Aber wirklich. Und das wussten wir, aber ich habe das dann nicht geglaubt. Und er geht an den Start, guckt auf sein hoher Blutdruck.
Ah ja, da hat ihn Puls von 180 oder sowas, ja. Was eigentlich gar nicht stimmen konnte. So hoch geht das doch gar nicht.
Ich habe neue Ziele, bot die Schuhe aus. Ja.
Aber da war das Gerät dann kaputt, oder?
Da war was weiß ich nicht, was war. Also er hätte, wäre ja sowieso gelaufen. Ich habe die ganze Zeit, ich bin dann unten, da gibt es eine Brücke, wo sie vorbeilaufen mussten, und ich war die Einzige und ein älterer Herr. Wir haben geschrien und geklatscht und ihn angefeuert, er hat das nicht mitgekriegt. Ja. Sie laufen dann wirklich, da habe ich das zum ersten Mal in meiner ganzen Sportlerlaufbahn gesehen, der war in so einem Flow, dass er nicht sich hätte weichen stellen können. Er hätte das nicht mitbekommen.
Ich bin froh, dass
er da war.
Ja.
Ich dachte, damit startet er jetzt. Der kommt dem Leben nicht an. Ist er aber. Und das war sein erster Marathon.
In Salzburg mit 70, ne?
Mit 70 Jahren den ersten Marathon.
Ja.
Krass.
Mhm. Ja. Aber du hast ja 70 oder 71, verdammt nochmal.
Das weiß ich nicht mehr. Also, sowas interessiert mich
mit 70. Doch, muss mit 70 gewesen sein.
Auf jeden Fall war es furchtbar. Dieser.
Und zwar 3,51, das weiß ich noch.
Also 3,51,
ja, mit 70.
Ja.
Ja, ja, und 15 Jahre später, 7 Sekunden lang. Also pro Jahr eine halbe Sekunde draufgepackt.
Eine halbe Minute draufgepackt. Wir lernen in der Schule, dass man ab 60 keinen Zuwachs mehr hat, weder an Beweglichkeit noch an Kraft noch an Schnelligkeit.
Margaret, vielen Dank für das Stichwort, weil wir dich jetzt natürlich fragen.
Aber das ist falsch.
Du, bei dir ist es umgekehrt. Wie schaffst du das, der Natur, dem natürlichen Alterungsprozess, so ein Schnippchen zu schlagen?
Ja, ich bin ja schon langsamer geworden.
Ja.
Ja. Ich bin in 15 Jahren bin ich 7 Minuten langsamer geworden.
Aber immer noch weit über dem Schnitt normalerweise.
Aber Focke, ernsthaft, wie hast du es geschafft? Oder ist das dein Lebenswandel? Wir haben eben schon drüber geredet, du lebst sehr gesund, auf natürliche Art und Weise, ernährst dich offenbar sehr gesund, sehr natürlich. Aber was gibt es so 2, 3 Gründe, die du nennen könntest, wie du das schaffst, in dem Alter diese Leistungsfähigkeit so zu bewahren, zu konservieren?
Ja gut, das kann ich natürlich schlecht sagen, nicht? Mhm. Weil ich weiß ja nicht, was da los ist in meinem Körper. Ne?
Aber mit anderen Worten, du hast keine Wunderpille, du machst keine esoterischen Behandlungen
Und ich nehme auch nicht groß was an Nahrungsergänzungsmitteln oder sowas, ja. Mhm. Natürlich habe ich irgendwie, dass ich ein bisschen Magnesium nehme und Calcium und so und oder Zink oder irgendwie so kleine Tabletten, die man in jedem Supermarkt kaufen kann, nicht? Mhm. Hab dann allerdings, ach du Schreck, Margret, wo habe ich das her?
Schweizer Firma.
Sponsor.
Ja.
Moment. Aber auch nur, wenn er gerade denkt, dass er das haben muss.
Mhm. Also von Sponsor aufgrund der Bekanntschaft von Margrets Sohn mit dem Deutschlandvertreter von Sponsor, Schweizer Firma. Da habe ich die Verbindung dazu gekriegt und kriege da das für 50%.
Okay.
Von daher gesehen. Und da hat sie mir jetzt vor das Jahr zum ersten Mal so einen Pott mit Pulver.
Getränkepulver.
Pulver und zwar.
Ist das Proteinpulver? Oder?
Ja, genau. Ja, ne? Und dann eben auch so Riegel, aber die Riegel, die man überall kaufen kann, nicht? Nur kriege ich sie eben da 5% und dann haben sie mir auch so eine Schachtel Riegel gekauft, ne? Und aber sonst habe ich nichts, ne? Ich meine, was ich hier im Moment habe, das ist jetzt von dieses nicht? St. Bernhard, dieses Ding
genau,
da,
das ist
nicht?
Bekannt, ja.
Gelenkfitz, nicht? Was ist da drin? Da ist dann also so ein bisschen, ja, da ist dann auch Magnesium und Eisen und Zink und Vitamin C und Calcium und andere Vitamine und so.
Aber sind das da ist drin. Jetzt nichts ärztlich Verordnetes oder ähnlich, ne?
Aber sonst habe ich
eigentlich
nie was genommen irgendwie, was Besonderes, nicht?
Ja. Du hattest ja vorhin erzählt, deine Eltern waren auch sportlich aktiv, deine Mutter war auch Läuferin. Waren die auch so bis ins höhere Alter noch so aktiv?
Nee, meine Mutter ist leider sehr früh gestorben. Die ist mit, jetzt muss ich immer wieder rechnen, mit 48 Jahren gestorben. Die hatte Darmkrebs.
Ach je.
Und das war damals, die ist gestorben, als ich 18 war.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und mein Vater ist auch nicht so alt geworden. Der ist 72 geworden. Ja.
Aber du hast auf jeden Fall eine beneidenswerte Veranlagung, dass du mit 85, über 85 so laufen kannst. Alle würden fragen, hast du Beschwerden und was machst du dagegen? Das heißt, wie regenerierst du und was machst du an athletischem Training? Machst du Krafttraining, Yoga, Stretching, dergleichen? Was ist so deine sportliche Routine?
Jeden Morgen im Bett noch,
ja,
mache ich erstmal so ein bisschen leicht Bewegung in den Beinen und den Knien und in den Füßen, nicht?
Mhm.
Nicht? Also nicht so
kreisen
und so,
ja.
Nicht? Und dann mache ich alle Dehnübungen für die Beine, nicht? Alle.
Wie viel Zeit nimmst du dir dafür?
Das ist also insgesamt, es kommt immer darauf an, wie ich zwischen den Teilen das nochmal einen Moment liege. Und dann mache ich es ist im Grunde genommen eine Kraftübung für den ganzen Körper. Ne? Ich nehme also, spanne ich an, dann spanne ich im Grunde genommen. Ich mache es in erster Linie für die Knie.
Ja.
Ja, weil hier ist der Meniskus weg und hier ist der Meniskus weg.
Ah ja, beidseitig.
Und ich mache es in erster Linie Kräftigung für die Knie, aber das ist ja eine Ganzkörper. Ne?
Ja.
Ich spanne also hier den ganzen Körper an. Ne? Und dann eben da und dann eben hier diese Seite und dann da. Und dann eben hier, nicht? So, und dann da, nicht? Das mache ich, und dann eben,
eine komplette
und dann eben, und dann, es ist aber eigentlich eine Ganzkörper, ne?
Ja.
Weil ich der ganze Körper ist hier angespannt, nicht?
Ja.
Ist ja alles angespannt, ne?
Ja.
Und das mache ich maximal, nicht? Was man ja auch nicht unbedingt soll, nicht? Immer diese maximalen Sachen. Und das mache ich dreimal. Ja, dreimal. Und dann mache ich eben für den Oberkörper noch was, indem ich eben hier runterdrücke.
Mit dem Unterarm
im Liegen, nicht? Hier auf den, nicht?
Auf die Ellbogen.
Wir haben relativ feste Matratzen, ne? Also nicht hier runter. Das mache ich dann auch dreimal, aber den nicht ganz locker lassen, habe ich mir irgendwo mal sagen lassen.
Und du hältst diese Position
ich lockere ein bisschen und dann gehe ich wieder rein, ne?
und
wieder maximal. Und zwar, das mache ich im Atemrhythmus.
Ah ja.
Nicht? Also, wenn ich hatte eingeatmet und nicht? Nur beim beim Ausatmen, ne? das ist viel sinnvoller. Ne? Beim Ausatmen eben diese maximale Kraftanstrengung und das eben dreimal. Und dann eben gehe ich mit den Armen hier etwas tiefer, dann eben hier nochmal und dann eben hier, dass ich dann hier die Beine hochhebe, nicht? So hoch ich noch komme.
Das machst du jeden Tag?
Das mache ich stur. Nicht? Das ist insgesamt, wenn ich es sehr zügig, also das mache ich, wie gesagt, diese Sachen mache ich auch hier diese Sachen im Atemrhythmus. Ne? Mhm. Nicht? Dann ausatmen, nicht? Und also wieder einatmen und beim Ausatmen natürlich, ne? Die Kraftanstrengung. Ne? Ja, gut, gute 10 Minuten oder sowas. Ne? Aber sonst mache ich nichts anderes. Ne?
Aber du scheust ja auch beim Laufen logischerweise nicht davor zurück, dich voll zu verausgaben. Also sowohl beim Fünfer, beim Zehner, wie auch beim Marathon. Ne?
Ach so, jetzt beim Wettkampf.
Beim Wettkampf, aber auch beim Training natürlich.
Ja gut, ein Training nach Plan. Ne? Aber ich laufe fast immer ein bisschen schneller, als der Plan das sagt.
Ah ja, aha. Aber du kannst es auch natürlich. Ja. Wobei das interessant ist, Focke, weil die neueren trainingswissenschaftlichen Beobachtungen, die gehen so auch dahin, dass man sagt, auch im Alter soll man wirklich tatsächlich in den ganz hohen Pulsbereich gehen. Ne? Also früher gab es ja mal so Phasen, wo man gesagt hat, ab einem gewissen Alter sollte man sich ein bisschen schonen und nicht mehr so sehr belasten. Und heute argumentiert man ganz anders und sagt, ist Quatsch. Auch egal welches Alter der Körper hat, wenn die Funktion, das Herz-Kreislauf-System gesund ist, soll man sich tatsächlich auch bis in den hohen Pulsbereich belasten. Und das machst du ja automatisch.
Ja, ich habe einen Ruhepuls von, ich habe zum ersten Mal endlich mal wirklich im Liegen gemessen, mein Ruhepuls, also 37.
Ich will noch einen Tipp haben von dir, Focke. Wie ist denn deine Nahrung oder Getränkeaufnahme beim Marathon?
Konsequent, ne?
Ja.
Ich fange bei 5 Kilometer an, nicht? Auch wenn ich, was bei mir so blöd ist, ich kann nicht im Laufen trinken. Mhm. Ich muss gehen, es geht nicht anders, weil irgendwas ist in meinem Kopf hier irgendwie nicht in Ordnung. Ich kriege ganz schnell Flüssigkeit eben in die Lunge rein. In die Luft. Luft rein und ganz unangenehm. Also ich muss gehen. Geht gar nicht anders. Trink auch sicher nie das halbe Glas oder was man da kriegt dann in diesen Plastikbechern. Aber ich trinke konsequent alle 5 Kilometer, nehme ich ein paar Schluck.
Aber dann auch nur Wasser oder auch
ich trinke meistens Wasser. Manchmal, unterschiedlich. Und also 10 braucht man ja nichts. Ne? Mhm. Halbmarathon kann ich auch ohne, ne? Aber Marathon, da mache ich ganz konsequent, nicht? Mhm. Und hab dann auch meine Gels dann hinten in der Tasche, so dass ich eben bei 10, 20 und 30 Kilometer immer so ein Gel nehme. Mhm. Ne? Aber da muss ich auch, den muss ich nehmen und muss wirklich gut dahinter trinken, damit das weg ist, weil das hängt bei mir dann hier, nicht? Und dann bin ich am, und kotze ich dann einen ganzen Kilometer lang das Zeug wieder aus, nicht? Irgendwie, was dann hier so klebt, ne? Ja.
Okay, ich will einen Sprung noch mal zurück machen. Du hast mit 70 Jahren deinen ersten Marathon gelaufen. Mal ganz pauschal, banal gefragt, hattest du vorher keine Zeit, keine Gelegenheit dazu? Also der sportliche Ehrgeiz, der steckt doch in dir. Wie kam es, dass du erst dann in dem gesetzteren Alter diese Laufkarriere so begonnen hast?
Ja, nun, diese Fachleiterzeit, die hat mich zeitlich eigentlich sehr stark belastet, weil sie ja auch immer auch mit viel Fahrerei verbunden war, nicht? Oberbergischer Kreis, der gesamte Oberbergische Kreis, ne, Gummersbach, Wipperfürth, überall war ich. Ich war zeitlich zu sehr eingespannt, nicht? Mhm. Dann ja, dann hatte ich dann irgendwann, hatte ich ja genug Zeit und Ruhe und konnte, gut, die Initialzündung war ja sicher eben, wie gesagt, diese eine Sache am Mattsee, wo ich da sah, dass da ja irgendwelche Leute rumlaufen, wo ich auch schon immer mit Hunden gelaufen war und so weiter, nicht? Aber denke ich, ja, und dann... Ja, dann bin ich praktisch im Grunde genommen wieder zu meinen Jahren, meinen Kinder- und Jugendjahren zurückgegangen, ja, sozusagen, ja, von der Motivation her, nicht? Weil da habe ich auch alleine, fast immer alleine trainiert, ne? Da hatte ich auch schon Hund, nicht? Hunde. Und mit denen bin ich durch den Wald gelaufen. Ne? Das war auch richtig schön durch den Wald. Ne? Ich würde ja hier auch gern durch den Wald laufen, aber ich habe keine Lust, mich erst ins Auto zu setzen, irgendwo hinzufahren. Ich konnte Gott sei Dank mein ganzes Leben lang immer von zu Hause aus irgendwie direkt laufen. Ne?
Das heißt, du läufst auch heute immer von der Haustür aus los?
Immer, immer, ja.
Und du machst auch deine Trainingseinheiten alle mit Hund dann oder alleine?
Nee. Also außer diesen, ne, diesen außer das, was eben dann so das Längste, was ich mit Hund laufe, ist dann, dass ich die 10 Kilometer oder mittlerweile ist das so ein kleiner Absatz, so dass es auch 11 Kilometer sind. Die läuft der Hund aber nicht ganz, weil das ist so eine Stichstraße und so eine Sackgasse zwischen Feldern. Und das ist die einzige Sache, wo ich nicht zu gucken brauche. Ne? Das sind 700 Meter und da laufe ich gar ein. Da gucke ich nur mal zurück, ob er überhaupt kommt. Und dann laufe ich diese 700 Meter und dann zurück. Und wenn ich zurückkomme, so, dann irgendwann treffe ich ihn.
Welchen Anteil hat deine Frau, Margret, an deinem Erfolg?
Ja, erstens lässt sie mich laufen. Und dann ernährt sie mich sehr gut, ja.
Also sie hat auch einen großen Anteil an deiner Ernährung.
Ja. Ich meine, ich mache nur da draußen das, nicht? Und hier darf ich dann, auch nie in die Küche, ne? Da ist tabu, nicht? Wenn sie kocht, ne? Da darf ich noch nicht mal ein Glas sauber machen oder so.
Also
so
wenn ungefähr. Das aber alles ist, dann bin ich aber empört.
Ja, jetzt sag nochmal.
Wenn ich das nur will für Küche und
nein, du bist ja auch so, nein.
Wir haben ja eben schon gehört, wir haben Schnittmengen natürlich, man sieht es hier bei euch im Haus, ne? Also auch im Garten, das ist natürlich so eure Schnittmenge. Habt ihr auch eine sportliche Schnittmenge? Also natürlich die Begeisterung für den Sport, das spürt man, wenn man mit dir und deiner Frau spricht.
Ich habe auch mal sowas wie Sport studiert, vor langen vergangenen Jahrhundert. Und da meine Sportart leider nicht laufen ist, hat er mir zu Weihnachten zu seinem großen Unglück einen Tanzkurs geschenkt. Das ist ganz schlecht, weil da gibt es, muss man nach rechts und nach links und nach hinten und nach vorne oder rundherum und das ist nicht so einfach. Er hat dann 4 Beine.
Wenn man,
die sind ihm immer im Weg.
Wenn man immer nur so läuft, ja, und dann ja, tanzen soll und dann so und so und so. Also, aber immer, ich... Wiener Walzer kann ich und langsam Walzer kann ich auch gut und das andere dann nicht so gut.
Seit wie vielen Jahren ist das denn dein erster Tanzkurs wieder? Hast du früher in der Jugend mal Tanzkurs gemacht?
Ja, natürlich hat man hat damals In der, das war typisch, war das in der Sex, in der, war das, mit 16, als man dann in der Obersekunda war, ja, also in der 11 war, 10 oder 11, da machte man dann seinen Tanzkurs, das machte man.
Und jetzt mit damals. Über 85 wieder.
Und ja, nee, wir haben schon früher angefangen, nicht? Und aber im Moment den Tanzkurs, den wir dann regelmäßig gemacht hatten, da sind wir jetzt dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Der war dann ausgefallen wegen Corona, nicht? Und dann haben wir dann abgelegt.
Nein, aber ich glaube, dass das...
Wie hast du denn so diese Laufbewegung mitbekommen? Weil du bist ja dann mit 70 Jahren deinen ersten Marathon zwar erst gelaufen, aber so in den 1970er Jahren, als du quasi im Schuldienst warst, da fing das ja in Deutschland an. Ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich mitbekommen, damals diese Trimm-dich-Bewegung, da merkte man in Deutschland ja zum ersten Mal so dieses sitzende Arbeiten und die Menschen wurden so ein bisschen träge, Übergewicht kam ins Spiel, Zivilisationskrankheiten gab es. Damals kam dann so dann in den 70er Jahren, vor allen Dingen aber auch dann in den 80er Jahren durch die USA, so diese Joggingwellen. Hast du das so aktiv miterlebt oder mehr beobachtet?
Ja gut, aber, ja gut, ich bin ja immer, ich meine, ich bin ja immer schon gelaufen, nicht? Mhm. Einfach, weil ich eben immer Hunde hatte, nicht?
Ja.
Und deswegen war ich immer in Bewegung, ne? Mhm. Auch in der Türkei, was sehr und höchst ungewöhnlich war, dass man in der Türkei einen Hund zu Hause hatte, damals, und den mit im Auto mitnahm. Nicht? Das war mehr als ungewöhnlich. Wir sind auch schon manchmal so ein bisschen so, also nicht angefeindet worden, aber haben schon mal auch dumme Bemerkungen mitgekriegt, nicht? Weil Hunde in der Türkei, die gab es nur als Straßenköter, ne? So ungefähr, nicht? Mehr nicht, damals wenigstens, ne? Nicht? Istanbul, ganz schlimm im Grunde genommen, nicht? Und dadurch bin ich irgendwo immer gelaufen, nicht? Und habe.
Glaubst du denn, dass laufende Sportart ist, die sich für jeden eignet, egal ob jung oder ob alt, und dass man auch in jedem Alter noch damit anfangen sollte, egal an welchem Stand man sich gerade befindet?
Ich denke schon, nicht? Können ja, nicht? Vom Körperlichen her kann ja, müssen, ja, nicht jeder, ja, nicht? Es gibt natürlich leider zu viele, was ihr eben schon sagtet, die einfach zu dick sind, ganz einfach, ganz simpel. Ne? Was ich eben auch so schlimm finde. Frauen versuchen das wenigstens immer irgendwie so ein bisschen zu kaschieren, indem sie ihre weiten Kleider oder so weiter haben. Und Männer, die tragen ja ihre Schmierbäuche mit solch einer Arroganz, finde ich, vor sich her. Das finde ich ganz schlimm.
Ja.
Das finde ich ganz schlimm. Nicht? So richtig. Nicht?
Ist deiner Meinung nach auch das Laufen dann was dich jung hält?
Ja, offensichtlich, ne?
Ja.
Und das ist einfach so drin, dass ich jeden zweiten Tag, nicht, laufe ich los, ne? Mhm. Nicht? Heute hatte ich keinen Lauftag, dazwischen habe ich immer Fahrradtag. Mhm. Da mache ich immer nur ganz wenig. Ne? Nur im Grunde genommen, nur damit der Hund in Bewegung ist. Nicht? Mhm. Dann fahre ich also hier runter. Da fahre ich jetzt noch nicht viel schnell. Aber dann dieser breite Weg, der dann, ich weiß nicht, wo ihr hergekommen seid, ob der von hier unten gekommen, also seid ihr unten. Und dieser breite Weg, der geht ja dann da noch hoch. Und da mache ich immer so ein Mini-Training, dass ich nämlich viermal in vier Etappen so schnell fahre, wie ich so schnell trete, wie ich überhaupt kann, und bin dann auch richtig außer Atem, ne? Und das sind dann so vier Etappen da hoch, ne? Und dann auf dem Rückweg fahre ich dann, also hier, wo es dann flach ist, fahre ich dann auch noch mal ein bisschen schnell und dann immer wieder zu dem Hund zurück und so. Nicht? Das ist also so jeden zweiten Tag ist so, das, ja, ist so eine Mini-Trainingseinheit. Nicht?
Du hast nicht gesagt, dass du Bergmeister geworden bist in Bayern.
Ach so.
Das ist, ich habe auch vergessen. Und stell dir mal vor, wo der gelaufen ist. Den großen Aber, rauf und rauf. Aber trainiert hat er in der schleswig-holsteinischen Schweiz, am Haufenberg. Und damit er an seinen Kilometer kam, läuft er hier die Haselnuss. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt hat es ihn erwischt.
Lass mich genauer erzählen. Hier ist diese kleine Haselnussschlucht. Hinter dem nächsten Grundstück ja. Geht es hier runter zum See. Das sind so 120 Meter. Und die letzten 20 Meter sind ganz flach. Und die sind, da sind zwei, drei richtig etwas steilere kleine Stücke drin. Ne? Und die bin ich eben relativ zügig, bin ich die hochgelaufen und dann locker runtergelaufen und dann wieder hoch. Da habe ich angefangen mit 5 Mal und dann immer 2-Tages-Rhythmus bis 35 Mal.
Okay.
Und da habe ich 1,5 Stunden für gebraucht, ne? Um da 35 Mal hochzulaufen. Mhm. Und dann war ich, wie gesagt, am Hohen Arber und dann, ja, was gut war, es war, ja gut, es war sehr schlechtes Wetter und der zweite oder das letzte Drittel da am Hohen Arber ist eine furchtbare Strecke und zwar dieser Weg ist überhaupt kein Weg, sondern da gehst du von Stein zu Stein, so ungefähr, nicht? Und den hatten sie aber dann da rausgenommen und den etwas umgeleitet, den Weg, also die Höhe. Letztlich war die Höhendifferenz war die gleiche, ne? 800 Meter Höhendifferenz. Und dann kam ich oben an und dann sagte ich auch, ja, ich bin aus Schleswig-Holstein, wir haben auch einen Berg, der ist 165 Meter hoch. Da haben sie alle gelacht.
Und wenn du das jetzt so erzählst, hast du keine Angst davor, deinen Körper in dem Alter noch so zu belasten? Also ich sag mal, das ist ja für viele auch ein Grund, dann irgendwann mit dem Sport kürzer zu treten und ein bisschen weniger zu machen.
Ah nee, dann höre ich auch schon. Ich meine, ich zum Puls. Ah ja, eben war mein Puls, da bin ich nicht zu Ende gekommen. Nicht? Wir haben also ich habe nur den Ruhepuls genannt, denn Maximalpuls ist so bei 150 bei mir. Mhm. Nicht? Und wenn ich da mein Tempo so, diese 6,20 oder sowas laufe, nicht, wenn ich die laufe, dann liege ich unter 120. Ne? Nicht? Da liege ich unter 120, ne? So 100. 110 bis 120 ne, bin ich da. Und wenn ich natürlich schnellere Einheiten habe, dann komme ich schon auch auf 140 und so, nicht? Ja.
Tauschst du dich mit anderen aus über das Training? Also du nanntest vorhin zum Beispiel Clemens Wittig auch. Habt ihr Kontakt zueinander?
Nein, sehr locker. Wir haben uns nur kennengelernt und da war Clemens, da bin ich. Ich bin zum Beispiel, als ich, da war ich, was war ich da? 75, war ich 75 oder war das bei 80? Ach du Schreck nochmal. Ich glaube, weil ich 80 war. Da waren die deutschen Meisterschaften, der Marathon war in Düsseldorf. Mhm. War ich 80. Das war also vor 5 Jahren, war da Düsseldorf. Sonst war es vor 10 Jahren. Gut, ich habe die Urkunde wohl oben. Ja. Naja, ist egal. Da war jemand, den ich so kenne vom Laufen, der erzählte mir da, der Clemens sei im Jahr davor, der ist ein Jahr älter als ich, ne? Da war Frankfurt. Ein Jahr davor war Frankfurt-Marathon und da sei er 3:43 gelaufen. Und die Zeit hatte ich natürlich im Blick. Und einen Kilometer vor dem Ziel wusste ich, schaffe ich locker. Ich bin dann 3:41 gelaufen. Und wann war das denn? War ich da 80 oder 75? Weil ich müsste hier oben wieder gucken.
Furchtbar 75.
Ja. Mhm. Und also 3:41. Und dann Wladimir Nigozian, der hat mir das gesagt, ne, da in Düsseldorf. Clemens sei 3:43 gelaufen. Und habe ich beim DLV angerufen, wie der deutsche Rekord sei, und da sagten die 3:39. Das war, da kannte ich aber Clemens schon, nicht?
Ah, ja.
Und dieses Jahr, dann war ich ja vor vier Jahren in Turun bei den Seniorenweltmeisterschaften, die waren in der Halle, da war aber draußen war der Cross und die 10 und der Halbmarathon waren draußen. Clemens war schon vor mir da, der hat den Cross gewonnen und auch die 3000 auf der Bahn gewonnen, hatte zwar auch dann alles gemeldet, ist aber die 10 nicht gelaufen. Ich habe dann die 10 gewonnen und habe dann eben auch den Halbmarathon gewonnen und war dann eben auch 6 Minuten vor Clemens, der hat einen zweiten gemacht, ne?
Ah, ja.
Und so, dass ich Clemens kenne und Clemens ist zuletzt angesprochen worden von, ach du Schreck nochmal, von Hirschhausen. Der hatte auch so eine Sendung mit irgendwie und die wollten Clemens haben und dann hat Clemens gesagt, nee, nimm doch den Focke der und so weiter und dann hat er gesagt, aber nee, wenn, dann nehme ich sie jetzt und der ist natürlich jetzt dieses Jahr, dieses Jahr war nochmal Turun. Ja, seltsamerweise nochmal Turun wieder, die Weltmeisterschaften, die also Ende März, und da bin ich ganz bewusst nicht hingefahren, weil ich eben mich ja für den Hamburger Marathon vorbereitet habe. Da wollte ich nicht dazwischen gehen.
Ne? Risiko gehen, ja.
Ja, und da hat Clemens auch, ich weiß nur, den Halbmarathon, den hat er knapp über 2 Stunden, ist er aber gelaufen. Und er hat jetzt auch Schwierigkeiten an der Wade und so. Ja. Und macht wohl nicht mehr ganz viel, nicht? Und als ich sagte, ich laufe nächstes Jahr, will ich auf jeden Fall nach Göteborg, ne? Da sind die Weltmeisterschaften. Und da hat er gesagt, nee, käme nicht, würde nicht laufen. Ne? Und ich habe auch jetzt für diese, solltet ihr oder was, die Sendung kaum zu glauben gucken, am 31., da ist also eine Sache, die war also, boah, da war ich sehr überrascht oder sehr berührt von, auch jemand, der hatte einen schweren Auto, auch, der hatte auch gelaufen, auch aus Dortmund, der kennt den Clemens gut, ne? Und der kam auch, der sagt, dich kenne ich aber. Ich sage, na ja, ich, das ist bei mir so ein Problem. Alle kennen mich und ich kenne keinen. Da kam Clemens und aus Dortmund, der hatte, wie gesagt, einen schweren Autounfall. Dann hat ihn seine Frau auf ein Dreirad gesetzt, nicht? Also, und dann ist er da gefahren und war bei den Behindertenweltmeisterschaften bei 15 Kilometer. Und nach 500 Meter bricht ihm der Sattel ab. Und er ist dann im Stehen und hat doch gewonnen. Und das ist also, das war sehr berührend, auch in der Sendung sehr, nicht? Und auch mit ihm habe ich mich also lange unterhalten. Das war übrigens das Schönste von dieser ganzen Sendung, dass wir 12 in einem Raum waren und alle haben am Anfang natürlich so ein bisschen nur mal gucken, da wurde noch wie gesagt, ne? Und so. Und dann hat jeder mal so ganz kurz gesagt, was er gemacht hat. Und dann hatte man eben die Gelegenheit, dann so ein bisschen die Leute dann nachher so intensiv mit denen sich zu unterhalten. Und das habe ich eben da mit ihm gemacht. Und so, nicht? Und dann sagte er so, auch im Ziel hätte er furchtbar geweint, nicht? Und dann wäre aber einer zu ihm gekommen und hat gesagt, es hätte geklappt. Und dann hat er da bei diesen Behindertenweltmeisterschaften hat er dann auch gewonnen. Das war für mich und dann eine ganz irre Sache war, der Amerikaner, die hatten, kaum zu glauben, holen sie auch manchmal jemanden von weit her, ne? Die hatten einen Amerikaner da, der war im Urlaub mit seiner Frau in, ja, war es Österreich, ich glaube, ja, und hat ein Paragliding mitgemacht und der hat ihn nicht gesichert. Der hat.
Kennst du die Geschichte?
Also,
die Geschichte ist Focke deshalb bekannt, weil das ging ganz stark durch Social Media.
Also, durch ganz Amerika muss das. Ja. Durch ganz Amerika.
Ich habe das mal online gelesen und war sehr bewegt, weil er das gemacht hat. Da bin ich selbst mal Paragliden gewesen. Also, ich kenne den Berg gut. Und er hat sich ja dann festgeklammert.
Er hat sich an diese Eisenstange hat er sich über 2 Minuten, überleg mal, über 2 Minuten hat er daran gehangen, nicht? Und hat sich wohl, das sah man aber dann da nicht, der ist wohl beim Aufkommen natürlich, ist er so ein bisschen gestürzt oder so weiter. Ich meine, er hätte sich dann auch hier irgendwas an der Hand verletzt oder so weiter. Und mit dem habe ich eben, das waren eben die sehr viel schöneren Momente bei dieser Sendung, nicht? Dass man mit diesen Leuten mal sehr intensiv sprechen konnte. Ja.
Und der ist dieses Jahr wieder geflogen. Wieder an
und also der ist dann nachgekommen und ist dann noch. Hat er sich umsonst gekriegt.
Ist aber nicht mit dem gleichen Piloten geflogen.
Er war diesmal gut gesichert. So. Ja. Mit dem habe ich auch gesprochen, nicht? Und das war eigentlich das Interessantere, nicht, an der ganzen Sache, nicht? Bei dieser Sendung. Ne?
Pia, für unsere Aufnahme, letzte Fragerunde. Was haben wir noch nicht besprochen? Wir haben ja so viele Themen durchkreuzt. Ich habe einen wilden Ritt gemacht über Österreich und Istanbul, sind jetzt wieder hier am Plöner See. Und wir gucken, Pia guckt schon ganz mit leuchtenden Augen raus. Du wirst gleich laufen gehen.
Hier war es jetzt mit Focke runter zum See. Und dann muss sie ins Wasser springen. Was hat sie denn da?
Genau.
Nein.
Macht ihr das etwa auch?
Springst du dann immer selber?
Ja, das ganze Jahr über auch?
Nee. Hör mal, ich habe 58 Kilo. Ich habe kein Gramm Fett. Ich laufe jetzt schon mit Handschuhen, ne?
Ja.
Morgens. Okay. Ich laufe jetzt schon, weil ich friere ganz schnell an den Händen.
Ja.
Nur wenn es schön warm ist, dann gehe ich immer, ne? Und auch natürlich mit Hanjo, dem muss ich dann erstmal auch immer wieder so ein bisschen animieren. Und dann irgendwann, wenn er weit genug ist, wenn er nicht mehr gehen kann, sondern geht ja ganz langsam rein hier, nicht, sondern wo er schwimmen muss, dann habe ich den Stock, den ich immer wieder werfe und so. Ne? Und dann schwimmt er auch ein bisschen weiter mit rein. Ne? Aber was wollte ich eben sagen mit dem... es rief ein ehemaliger Referendar an. Gar nicht so lange her, vor 4 Jahren oder irgendwie sowas, der hatte dann seinen Referendaren gezeigt oder wollte ihm irgendwie zeigen, was man im Alter noch alles leisten kann und kam zufällig, da war in Hannover, waren die deutschen Halbmarathon hatte ich da gewonnen. Und da war er zufällig da auf mich gekommen und dann rief er an, nicht? Und wenigstens einer, der sich gut an die Zeit erinnern konnte.
Ja,
waren nicht alle.
In jeglicher Schule sind Fachleiter die bestgehassten Lehrer von ihrer Seite. Weil wir machen alles falsch.
Ja.
Die Alten, die da in die niederen Gefilde gehen. Ne? Und dann kommt da einer hinten rein und sagt,
Sport ist ja das Fach, wo wirklich leider viele Lehrer an den Richtlinien vorbei unterrichten.
Bei uns auch viele, die keine Lust wirklich drauf hatten, sondern einfach so uns haben machen lassen und daneben standen.
Also es gibt ja ganz bestimmte Richtlinien,
was man machen
soll. Und danach habe ich ja meine Referendare ausgebildet. Ja. Nicht? Und wenige Lehrer, die interessiert waren und in den Stunden mit dabei waren, manche gingen einfach raus oder sagten auch dann nichts oder so, und von denen ich wusste, dass sie eigentlich die Art und Weise, wie ich das von den Referendaren erwartet hatte, dass sie unterrichteten, nie machten oder so.
Das glaube ich, ja, das hat sich in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark geändert, auch jetzt gerade durch Corona auch nochmal, ne? Aber das glaube ich sehr stark.
Der super Fußballer, den gibt es natürlich bei den Sportlehrern auch, nicht? Der vielleicht auch irgendwo Amateurliga gespielt hat und sowas, nicht? Der weiß dann auch mehr als ich im Fußball, nicht? Irgendwo, oder kann natürlich auf jeden Fall mehr. Wenn der also dann sieht, was ich dann eigentlich dann erwarte im Fußballunterricht, nicht? Dann
Ich will eine Abschlussrunde, bevor wir hier die Aufnahme stoppen. Focke, läuferische Ziele. Wir haben eben schon gehört, du hast mal im Nebensatz gesagt, Weltmeisterschaft nächstes Jahr, dann mit 90 Jahren Marathon. Die Weltrekordzeit hast du schon im Kopf. Was sind so deine drei wichtigsten Ziele für die nächsten Jahre? Oder generell gefragt, was sind deine Ziele?
Ja gut, zwei hast du jetzt schon genannt. Ich werde hier in Schleswig-Holstein bei den entsprechenden Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein will ich schon mitlaufen. Nicht, dass die sagen, hier, da, jetzt hat er Weltrekorde gelaufen, jetzt ist das nichts mehr hier bei uns in Schleswig-Holstein. Nein, nein, ich werde also die entsprechenden Meisterschaften von Schleswig-Holstein entsprechend immer noch laufen. Was ich im Moment werde ich mein Training eben sicher etwas dosieren. Mhm. Nicht? Dass ich wie gesagt, im Moment, wo ich eben ohne Uhr laufe, nicht? Einfach nur mit dem Hund laufe und manchmal ist auch, oder gelegentlich ist auch mal ein zweiter Hund dabei oder so, nicht? Und da muss ich sowieso auf die Hunde aufpassen, sodass ich ja, mich bewege, mich laufend bewege, sagen wir so. Und keine jetzt besonderen, also dies Jahr ja sowieso keine besonderen Ambitionen mehr habe. Wie gesagt, es gibt da diesen Silvesterlauf in Pönitz, etwas südlich, den ich jedes Jahr mitlaufe. Das ist so ganz lustig. Zahlt man seine 8 Euro, kriegt dafür ein Berliner und ein Heißgetränk und läuft dann so ganz gemütlich, ohne Zeitmessung. Ne? Und dann ist eben in Schleswig-Holstein sind die Landesmeisterschaften Cross immer seltsamerweise erst im Dezember. Die laufe ich auf jeden Fall dann noch mit. Und die sind allerdings dieses Jahr blöderweise in Leck, oben in Nordfriesland. Ganz weit oben.
An der dänischen Grenze fast, oder?
Ja, nicht ganz, aber so ungefähr. Ja, ja, auf Höhe von Amrum und Föhr.
Ja, ja.
Leck. Allerdings ein bisschen im Land drin. Mal gucken. Und nächstes Jahr will ich, ja, dann werde ich irgendwann, wie gesagt, im März oder April, je nachdem, werde ich anfangen, eben für Göteborg zu trainieren. Ne? Aber wie gesagt, nur Halbmarathon-Training. Ne?
Sehr schön.
Ist nicht ganz so anstrengend.
Ja.
Oder die Läufe sind dann nicht, die langen Läufe, die sind beim Halbmarathon, ist glaube ich der längste Lauf. Im Training ist glaube ich auf jeden Fall nicht länger als 20 Kilometer, glaube ich. Ne?
Ja.
Das ist so erstmal. Und dann gucke ich erstmal, wie es weitergeht. Und wo. Also was ich immer mal gerne, oder es schwirrt immer so in meinem Kopf rum, ich würde gerne mal den Londoner Halbmarathon laufen. Ich war ungefähr ein ganzes Jahr in meinem Leben war ich in England, ne? Immer so zweimal zwei Monate während des Studiums und dann mal 4 Wochen und so. Wir waren ein paar Mal, wir waren glaube ich 5 Mal waren wir dann auch, dann ganz auch, dann Schottland, Irland und so weiter.
Von unten nach oben.
Den Londoner Halbmarathon, vielleicht mache ich den mit 88. Ich habe der Inge nämlich gesagt, dass wir. dann hat die Inge gesagt, ja, dann, ja gut, sag ich, dann laufe ich mit oder so. Ne? Mal gucken.
Ja, das war sie, unsere Podcast-Folge Nummer 137. Wenn ihr das hier noch hört und bis zum Ende gehört habt, dann hat sie euch hoffentlich gefallen und ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast doch einfach, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne gebt und uns auch gerne in den Kommentaren schreibt, welche Themen ihr euch vielleicht für weitere Podcast-Folgen wünschen würdet. In diesem Sinne sind wir gespannt, freuen uns auf eure Kommentare und wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss und bis zur nächsten Folge.